Sie hören eine Sendung von DRS2.
Es gibt keine Trennung zwischen Zuschauer und Bühnenraum. Das Publikum von Made in Paradise sitzt im Théâtre de l'Arsenic in Lausanne in Grüppchen im Raum und trägt Strümpfe. Jeden einzelnen Zuschauer, jede einzelne Zuschauerin haben die beiden Performer Jan Duivendak und Omar Gayat darum gebeten, erst einmal die Schuhe auszuziehen.
Made in Paradise ist eine Performance, die constituée d'une série de fragments.
Puis bah les fragments, t'es les manachis et tout, bah allez ça machis.
Il y a des fragments qui sont finis, des fragments qui sont en cours de création.
Ce soir, vous allez évidemment voir que les fragments qui sont finis.
Made in Paradise sei eine Performance, zusammengesetzt aus Fragmenten, sagt Jan Duivendak zur Begrüßung, und Omar Gayat fährt fort, es gebe fertige und unfertige Fragmente. Sein Arabisch übersetzt Adnan Muija auf Französisch. Schon die Begrüßung macht klar, Made in Paradise setzt sich mit verschiedenen Sprachen, mit verschiedenen Kulturen auseinander. Die Performance handelt vom Kontakt des Westens mit den islamischen Kulturen. Der Abend dreht sich um die Vorstellungen, Ängste und Klischees, die im Westen seit den Anschlägen vom 11. September mit dem Islam verbunden werden. Die Performance geht das ernste Thema aber nicht in einem ernsten Ton an. Sie beginnt mit einem spielerischen Werbespot. Die beiden Performer stellen ein gutes Dutzend der Fragmente kurz vor. Das Publikum entscheidet dann demokratisch, welche vier Fragmente es an diesem Abend sehen wird. Und um für das Fragment Jihad Bhutti zu werben, tanzen die beiden Performer auf zwei Stühlen.
Jihad Bhutti. Si vous voulez apprendre à flirter avec les terroristes, votez pour ce fragment.
Fragment ده فعلا يعني عنده أثر كبيرة جدا وطرق رقص حديثة اتعلمها من الإرهابيين.
Dans ce fragment, Yann va vous apprendre plein de secrets ainsi que de nouvelles techniques pour danser avec les terroristes.
C'est un de mes fragments préférés, donc votez pour ce fragment.
Eine Flirtschule und ein Tanzkurs mit Terroristen sei dieses Fragment, erklären Jan Duivendak und Omar Gayat. Sie werben hemmungslos für jedes der vorgestellten Fragmente. Eines handelt von 9/11 und davon, wie die Terroranschläge in den westlichen bzw. in den arabischen oder islamischen Kulturen aufgenommen wurden. Ein anderes Fragment erzählt von der Burka des Westens. Eines verspricht großsprecherisch, die Denkweisen des Orients und des Okzidents gegenüberzustellen. Zu sehen sind im Werbespot bloß schematisch bekritzelte Mindmaps. Der Ton ist leicht, die Performer scheuchen das Publikum mit Scherzen durch den Raum, und für ein Fragment wirbt Omar Gayat, indem er einen Prediger karikiert.
Ayyuhan nas! Ayyuhal mu'minun! Ayyuhal basharu fi kulli makan! Ihdharu! Tayaqqadhu! Innaha fitna! Innaha mu'amara! Innaha mu'amara! Innaha mu'amara.
Ce discours parle de vous. Donc, si vous voulez avoir la traduction, il faut voter pour ce fragment. Et alors, vous saurez de quoi il parle quand il parle de vous. Et c'est parce que c'est très difficile de regarder de l'autre côté, et ce fragment vous propose ça, regarder de l'autre côté.
Es gehe hier um uns, erklärt Jan Duivendak nach Omar Gayats Predigt. Es gehe darum, wie die andere Seite uns sehe. Dieses andere, wie wir es sehen, und umgekehrt der Blick des anderen auf uns, diese Spiegelung spielt bei Made in Paradise eine Hauptrolle. Ich treffe Jan Duivendak am Tag nach der Performance im Théâtre de l'Arsenic zum Gespräch. Er stellt seine Turntasche auf den Garderobentisch, unterbricht meine französische Begrüßung und schlägt vor, dass wir uns auf Deutsch unterhalten. Als gebürtiger Holländer sei das für ihn kein Problem. Wir sprechen über den Beginn der Arbeit an Made in Paradise. Der Performer gesteht mir, dass am Anfang sein totales Unwissen über islamische Kulturen gestanden sei. Er hielt sich 2007 mit einem Stipendium der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia in Kairo auf, lernte Omar Gayat und die islamische Kultur kennen. Für das Projekt, das sie gemeinsam über dieses Kennenlernen entwickelten, hätten sie ganz bewusst die fragmentarische Form gewählt, sagt Jan Duivendak. Ich frage ihn nach einem Fragment, das gestern Abend nicht gespielt wurde, aber was hinter der Burka des Westens steckt, das will er mir nicht verraten.
Ja, das Prinzip der ganzen Performance ist ja eben, dass man nicht das Ganze sieht, dass es extrem viel Material zur Verfügung hat, was die Zuschauer auswählen. Und weil es eben eine totale Dauer von ungefähr 5 Stunden hat, bleibt man eben mit der Frustration oder die Lust auf mehr, auf die Fragmente, die man nicht auswählen konnte, die man aber vorgeschlagen bekommen hat. Und eben, dann hat es diese Möglichkeit, dass man zurückkommt am nächsten Tag.
Ich finde diese Form ganz stark. Es ist eine überzeugende Dramaturgie, diese Wahl und auch dieses Vorstellen erstmal, was entgeht euch alles und wofür müsst ihr euch entscheiden. Ich habe mir dann auch überlegt, sind die Vorteile dieser Art von Dramaturgie, um einen Abend zu gestalten. Also es hat einerseits diesen demokratischen Aspekt, den Sie so mit Witzen auch ansprechen. Es gibt andererseits, was Sie angesprochen haben, die Reduktion einer großen Fülle von Material. Das Publikum muss partizipieren. Was sind andere Vorteile dieser Wahlstruktur für Sie in dieser Performance?
Konzeptuell ist es wirklich, haben wir diese Idee der Fragmente und der große Anzahl von Möglichkeiten bewusst gewählt, um auch zu sagen, hey, die Frage vom Islam, vom Treffen mit dem anderen ist zu groß, um sie in 1 Stunde oder 2 Stunden irgendwie begreifen oder da eine Hypothese drüber auszusprechen zu können. Und deshalb, weil ich meine, es ist eine Religion, die in verschiedene Kulturen eingebettet ist und die wirklich von Indonesien bis auf Holland geht. Und das ist zu komplex, um das alles einfach so zu sagen, wir meinen das. Und deshalb, die Fragmente sind eben da, um zu sagen, okay, das Einzige, was wir machen können, sind nur Sachen anschneiden, nur Bruchteile sagen und zeigen.
Also das Fragmentarische bietet eine gewisse Sicherheit, so auf diesem explosiven Feld.
Ja, schon, ja. Ja. Wir können immer sagen, wenn es irgendwelche Anfälle hat, so von wegen, ihr redet viel zu viel über das, dann können wir sagen, ja, muss ja halt morgens nochmals kommen, weil dann ist es anders, weil dann hat eben die andere Seite wird mehr ausgeleuchtet oder so. Aber es ist auch eben interessant, um diese, für uns jedenfalls interessant, um zu sehen, wie unterschiedlich die Abende auch wirklich werden. Manchmal ist es extrem lieb und manchmal ist es extrem hässig es ist eher ein Abend mit nur Fragmente von Omar oder nur Fragmente mit mir. Das ist extrem interessant für uns und für die Leute, die eben mehrere Male kommen, weil das zeigt eben, okay, es hat keine absolute Wahrheit über dieses Thema. Wir können nur versuchen, da irgendwie was zu sagen.
Es gibt noch einen anderen Aspekt und auch der ist konzeptuell in der Arbeit drin. Sie haben da einen Witz gemacht gestern Abend. Es gibt eine Szene, wo Oma und Sie diese Mindmaps hochhalten. Auch ein Fragment, das noch nicht fertig ist. Und Sie haben da gestern Abend so scherzhaft gesagt, ja, das geht dann bis 2013, werden wir daran arbeiten. Und ich glaube, es ist ein Witz. Auf der anderen Seite hat es ja auch was Wahres, weil genau dieses Thema, das ist etwas, was sich gar nicht abschließen lässt.
Nein, genau. Wir wissen tatsächlich nicht, ob wir dieses Fragment je fertig bekommen werden, weil es ist wirklich komplex und es ist extrem spannend, aber es ist einfach sehr schwierig. Und für uns ist es, dieses Offenlassen ist tatsächlich auch, um zu sagen, okay, ja, es geht weiter und es ist jetzt nicht abgeschlossen. Wir haben halt dann in die Realität haben wir Finanzprobleme und wenn wir noch neue Fragmente machen würden, dann müssen wir wieder Geld suchen, um uns irgendwie das leisten zu können. Aber theoretisch gesehen geht's weiter, klar. Und es hat auch, was ich extrem spannend finde, jetzt dieses Jahr, wo wir jetzt an dieses Stückchen arbeiten, ist, dass jedes Mal, wo wir im Arbeitsprozess irgendein Thema, ich weiß nicht, Unterschiede waren zwischen Omar und mir oder wir wirklich konzeptuelle oder philosophische Probleme hatten, dann haben wir immer sagen können, okay, hey, da können wir ein Fragment draus machen. Und das ist eigentlich super. Wir sind selber die Materie, oder wir können uns selbst benutzen für diese Materie, weil diese Begegnung von die zwei Welten verkörpern wir wirklich. Und das, wir wollen ja auch wirklich sagen, wir sind individuell dabei, uns zu treffen. Das ist das Einzige eigentlich, was wir machen können. Und deshalb aus dieses individuelle Treffen von Omar und mir können wir Material machen. Also was passiert dort? Was kommunizierbar ist und interessant ist für die Leute.
Jetzt haben Sie gestern Abend auf der Bühne auch gesagt, es gab eigentlich ein anderes Projekt, ein ursprünglich anderes Projekt. Nach 9/11 wollten Sie Interviews machen mit Terroristen, das war dann nicht möglich. Jetzt im Vergleich zu diesem Projekt, das Sie realisiert haben, Made in Paradise, da kann man ja sagen, eben Made in Paradise beschäftigt sich also sehr viel stärker mit Alltag und weniger mit diesen großen kulturalistischen Thesen.
Ja, genau. Ich habe während dieser ersten Residenz in Kairo habe ich wirklich gemerkt, okay, Interviews machen zu wollen mit Terroristen ist eine Klischee-Idee, die wirklich kommt aus meiner Ignoranz. Ich bin dorthin gegangen und habe wirklich nichts oder nicht viel gewusst über die islamische Kultur und habe eigentlich so viel gelernt während dieses hoffnungslosen Suchen nach Terroristen über eben Alltag und Musliminen und nicht eben Terroristen, sondern normale Menschen, die gläubig sind oder auch nicht gläubig sind, aber eben aus dieser Kultur kommen, und habe einfach gemerkt, okay, das ist interessant. Nicht wieder nochmals reden über die Terroristen oder halt diese Extremisten und so, sondern wirklich darunter gehen und auf eine viel ja, menschlichere Ebene arbeiten.
Warum ist das interessanter?
Ja, eindeutig, weil es wird schon so viel gesagt und das Bild, was erzeugt wird durch die Medien, ist so stereotyp. Wirklich extrem viel Ägypter fragen, wenn man mit sie in Kontakt kommt, meint ihr wirklich, dass wir alle Terroristen sind? Und klar, irgendwie ja, das Klischee ist nicht mehr, Araber sind Diebe, sondern sie sind Terroristen und Diebe und Lügner.
Die persönliche Begegnung mit der anderen Kultur, die spielt eine Rolle, wenn der Abend Made in Paradise die Werbespots hinter sich lässt. Das Publikum hat an jenem Abend im Théâtre de l'Arsenic zum Beispiel für das Fragment Jihad Beauté gestimmt. Da erzählt Jan Duyvendak, wie er eine arabische Hochzeit besucht, in einem armen Viertel von Kairo. Er erzählt von seinen Ängsten in dunklen Straßen, er erzählt von den Begegnungen mit jungen Männern auf der Tanzfläche, von Bier einer durchzechten Nacht, von vielen Erwartungen, die gebrochen wurden, und von der Erleichterung, als er und sein Freund wieder daheim in Sicherheit waren. Auch Omar Gayat zeigt an jenem Abend ein persönliches Fragment. Er fordert das Publikum auf, mit ihm das muslimische Gebet und die dazugehörigen Bewegungen kennenzulernen. Ich frage Jan Duyvendak, wie diese Performance entstand. Das sei einmal eine neugierig-naive Frage gewesen, antwortet der 44-jährige Performer. So in der Art, was macht ihr da eigentlich fünfmal am Tag?
Es war aber auch wirklich ein Fragment, was Omar sehr gerne machen wollte, weil für ihn das, was er am Anfang des Fragments erzählt, dass er dieser Film gesehen hat, wo eine Kamera so in eine Moschee hereinkommt und so einen Zoom macht auf einen Betender und der macht so wirklich immer, Allahu Akbar! Und dass es ihm sogar Angst macht. Für ihn war das wirklich ein Schock zu sehen, wie das Gebet hier gesehen wird. Und das wollte er irgendwie ja ein bisschen gerade stellen. Also würde ich sagen, okay, für mich heißt es das. Und als er uns das erste Mal erklärt hat, was es für ihn bedeutet und was die Bewegungen eigentlich symbolisch für ihn heißen, das war so extrem rührend und so extrem. Für mich war es wirklich eine Perspektivwechslung, weil ich habe, in den Medien sieht man ja meistens die Männer, die beten, haben den Arsch hoch. Also man sieht sie von hinten fotografiert mit dem Arsch hoch. Und als er diese Position dann erklärt hat, habe ich überhaupt nicht mehr an die Ärsche gedacht, sondern wirklich nur an diese Position vom Stirn auf dem Boden, Kontakt mit der Erde, nah sein zum Göttlichen, demütig sein. Und das war so eine extrem starke Perspektivwechslung. Das war ganz klar, dass wir das zeigen wollten, um eben dieses Schreckbild vom Gebet abzubauen.
Das heißt aber auch, dass Sie dieses Gebet, wenn ich es richtig verstehe, in dem Moment verstehen, in dem Sie es nicht erklärt bekommen, sondern in dem Sie es auch nachspielen, körperlich nachvollziehen, auch wenn Sie den ganzen rituellen Überbau vielleicht nicht mitempfinden.
Die Möglichkeit, die wir geben, dass die Leute die Bewegungen des Gebets ausführen, haben wir auch gemacht, weil ich habe es versucht mit Omar, das zu tun, und es hat mir was getan. Es war für mich wirklich, ich habe gemerkt, hey, ich als Europäer bringe ich nie den Stirn am Boden. Ich bin immer gerade. Ich glaube irgendwie immer, dass ich Gott bin. und das war so eine starke Erfahrung, um zu merken, hey, fünfmal am Tag sagen sie, wir sind nicht das Zentrum der Welt. Und das ist, ja, wahnsinnig. Fünfmal am Tag steigen sie aus ihrer materiellen Welt raus und gehen in eine spirituelle Ebene. Fünfmal am Tag. Und um diese körperliche Erfahrung zu machen, haben wir wirklich gemeint, okay, das kann interessant sein für die Leute. Auch wenn es nicht, vielleicht nicht funktioniert und so, das ist egal. Aber es ist interessant, um sie die Möglichkeit zu geben, diese Erfahrung zu haben. Und es ist auch interessant, finden wir, um die Leute, die dieses Stück anschauen zu kommen, in die Situation zu bringen, wo sie auswählen können, ob sie es tun werden oder nicht. Und dann irgendwie nachdenken werden, sowieso, hey, warum mache ich es jetzt nicht? Was heißt das über meine Offenheit, die andere Religion oder andere Kultur gegenüber? Weil die meisten Leute, die ja dieses Stück anschauen kommen, sind schon irgendwie davon überzeugt, dass sie extrem offen sind und so. Und hey, ey, da hat es eine Limit dann. Und diese Frage ist auch interessant, finden wir so im Stück drin.
Und was machen Sie mit einer Reaktion so in der Art von, es ist ein bisschen gymnastisch und das war's?
Ja, okay, ja, kein Problem. Es ist ja auch klar, Oma sagt es auch, es ist kein Gebet, sondern es ist wirklich die Bewegung des Gebets auszuführen. Ja, also wir haben manchmal Gespräche gehabt mit Leuten, die haben gesagt, das hat mir wirklich nichts getan. Ich fand es wirklich nur Gymnastik. Okay, fein. Aber immerhin, dann haben sie schon nachgedacht über das, dass es eigentlich was tun sollte oder dass es wahrscheinlich zu den Leuten, die daran glauben, dass es wirklich was tut mit denen. Und das ist schon interessant.
Der Abend Made in Paradise bezieht das Publikum auf verschiedene Weisen mit ein. Zunächst durch gemeinsame Bewegungen im Theaterraum, dann durch demokratische Entscheidungsprozesse darüber, welche Fragmente gezeigt werden und durch Performances, die Mitmachen ermöglichen. Und die Entscheidung, ob man nun die Gebetsbewegungen nachvollzieht oder nicht, die muss jeder und jede selbst fällen. Es stellt sich weniger die Frage, woher komme ich, als vielmehr, wer bin ich? Und genau diese Frage hat sich auch für Jan Duyvendak als entscheidende herausgestellt in der Auseinandersetzung mit der islamischen Kultur.
Das ist ja auch wirklich der Basis vom Projekt, um zu sagen, wir können uns nur anschauen als Individuen. Eben Omar und Jan. Und nur wenn wir da reingehen, haben wir wirklich einen Standpunkt. Weil ich habe gemerkt, dass ich in Ägypten war, ich habe extrem viel gelesen über der ganze islamische Kultur und so. Und jedes Mal, wo ich Leute getroffen habe, mit denen geredet habe, irgendwie haben sie mir Sachen gelernt. Und am nächsten Tag habe ich jemand anderen getroffen und habe wiederholt, was der vom Tag vorhin mir erzählt hat. Und dann haben sie mir gesagt, nein, 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 das stimmt überhaupt nicht, was du dort gelernt hast, das ist wirklich total falsch. Und ich habe gemerkt, okay, ich werde es nie schaffen, um ein Islamwissenschaftler zu sein in eine kurze Zeit. Und okay, der einzige Position, den ich einnehmen kann, ist der von ich. Ich als Sujet, wie sagen wir das auf Deutsch, als Individuum, der nachdenkt und Gefühle hat und Erfahrungen macht und aus irgendwelcher Kultur herauskommt und so. Und nur von diesem Standpunkt aus kann ich legitim reden.
Brauchst du diese Erfahrung die Fremde?
Ja, stimmt schon. Ich war mir nie so bewusst geworden, dass mein Standpunkt so subjektiv sein muss, um irgendwie legitim zu sein. Ja, schon, ja. Na, ich habe mit diesem Projekt so extrem viel gelernt. Es hat mein Leben geändert, das ist schon klar.
Seit 1995 arbeitet Jan Duyvendak als Performer und pflegt daneben auch andere Genres, etwa Zeichnungen oder Videoinstallationen. Ausbilden ließ sich Jan Duyvendak in den 80er Jahren zum bildenden Künstler in Sion und in Genf bei den Schweizer Video- und Multimedia-Pionieren Sylvie und Sherif Defraoui. Das merkt man seinen Videoarbeiten an. Sie sind technisch raffiniert gemacht und sorgfältig durchdacht. Oft beschäftigt sich Duyvendak mit der Bedeutung, wie sie vom Text oder Bild transportiert wird. Andere Arbeiten befassen sich mit unserem medialen Alltag zwischen Videospielen und Fernsehkonsum. Ob bei Performances oder den Videoarbeiten, Jan Duyvendak setzt auf Teamarbeit. Hinter den Kulissen arbeitet er seit Jahren mit der Dramaturgin und Filmemacherin Nicole Borja zusammen. In den letzten beiden Jahren häufen sich aber auch die Zusammenarbeiten auf der Bühne. Da war Mainstream mit der Tänzerin Alexandra Bachtzetsis und nun Made in Paradise mit dem ägyptischen Performer Omar Gayat. Die Teamarbeit auf der Bühne will Jan Duyvendak auch in Zukunft fortführen.
Ich habe eine Idee für ein Projekt, wo ich mit mehreren Leuten arbeiten möchte, weil ich finde tatsächlich, es ist interessanter, um mit anderen Leuten zu arbeiten, weil man lernt extrem viel. Ich habe mit Alexandra extrem viel gelernt, ich habe mit Omar extrem viel gelernt. Ich lerne schon lange mit Nicole und vorhin mit Imanol habe ich auch viel gelernt, aber klar, zusammen auf der Bühne zu stehen, ja, man ist doch weniger allein.
Aber es ist schon auffallend, dass Sie die ersten Arbeiten, die ich, also die ersten, das sind sicher 10 Jahre, das sind alles Soloarbeiten.
Ja, aber ich glaube, das ist auch wirklich, weil ich aus der visuellen Kunstwelt komme, wo es vielleicht ein bisschen weniger heute, aber jedenfalls, wo ich angefangen habe, extrem normal war, um alleine zu arbeiten. Dieser Ego-Trip von visuellen Künstlern, so. Und das ist in die Live-Art-Scene ist das viel weniger so. Man kann im Theater nicht alleine arbeiten. Man braucht immer andere Leute um sich herum. Und ich habe es einfach viel gerne, um eben diese Auseinandersetzung zu haben mit den anderen Leuten.
Jetzt ist das eine eben diese Erfahrung der Gruppe, einer Dynamik, wie Sie sie jetzt beschrieben haben eigentlich. Was gibt es sonst für Unterschiede, je nachdem, ob Sie sich im Feld der bildenden Kunst bewegen oder im Feld der Art Vivant?
Finanzen. In der visuellen Kunst hat man immer, wenn man, also je nachdem, also ich habe es halt so erfahren, dass man meine Arbeit angefragt hat und dann hat man sie ausgestellt und dann hat man immer gesagt, okay, du kannst sie ja verkaufen, das heißt, wir geben dir kein Geld für die Produktion. Und das ist in der Art Vivant-Szene überhaupt nicht so. Man weiß, dass eine Produktion Geld kostet und das ist einfach normal. Und für mich ist das ein Riesenunterschied. Ich werde jetzt manchmal angefragt von Museen, die wollen, dass ich eine Performance mache. Und wenn ich sage, wie viel das kostet, dann fallen sie vom Stuhl.
Künstlerisch gibt es also keinen Unterschied. Ob Sie jetzt eine Performance machen oder eine Multimedia-Arbeit für ein Museum.
Ja, nein, ich glaube nicht, dass es viel bedeutet. Ich glaube, das, was alle Künstler irgendwie machen, ist mit Bedeutung zu schaffen, mit Sinn. Und welcher Form das annimmt, ist eigentlich nicht so wichtig. Es ist, es ist schon eben diese Finanzfrage. Es ist ja auch so, wenn man Geld anfragt für ein Projekt, muss man sich ja irgendwie entscheiden, in welcher Disziplin man das tut. Und da fängt es eigentlich an. Ich frage ja auch, je nachdem, dieses Projekt Made in Paradise haben wir Geld angefragt in Theater, in die Sparte Theater, weil wir eben mehr reden. Aber es hat Projekte gehabt, wo ich Side Effects habe ich visuelle Kunst angefragt, Mainstream mit Alexandra habe ich Tanz angefragt. Da fängt diese Sparten, diese Unterteilung fängt irgendwie an. Und dann beim Publikum hat es auch diese Erwartung von, okay, Tanz heißt, man sollte so und so irgendwie ein Projekt zeigen, obwohl das auch immer mehr so ineinander übergeht.
Die Kunstgattungen verschmelzen, in der Performance sowieso, die lässt sich seit jeher nicht in einem Genre unterbringen. Weiter bestehen tun die Genrekategorien aber in der Finanzierung durch öffentliche Gelder, denn Kulturförderkommissionen werden nach Gattungen einberufen. Den notwendigen Zuschreibungen, wenn es darum geht, ein Projekt zu finanzieren. Diesen Zuschreibungen unterwirft sich Jan Dolvendak pragmatisch. Aber wie steht es um andere Kategorien und Etiketten? Der Performer mit holländischen Wurzeln lebt seit Jahren in Genf. Er ist Teil der Performance-Szene der Romandie, die von Häusern wie dem Arsenic in Lausanne oder dem Festival Labatie in Genf gefördert wird. Auf der anderen Seite war und ist Jan Dolvendak immer wieder in der Deutschschweiz präsent, mit Performances oder Ausstellungen, zum Beispiel im Kunstmuseum St. Gallen oder jetzt in der Berner Dampfzentrale im Rahmen eines Festivals, das Tanz, Musik und Theater aus der Romandie in die Deutschschweiz bringt. Muss sich Jan Dolvendak entscheiden für die eine oder andere Seite des Röschtigrabens?
Ja, es war eine Frage zum Beispiel jetzt mit diesem Auftritt, den wir haben in der Dampfzentrale, was eben heißt Sachen aus der Weltschweiz, die besten Sachen aus der Weltschweiz oder so, ich weiß nicht mehr genau. Und da habe ich Roger Mergin, der Direktor von der Dampfzentrale, gefragt, okay, wie willst du es haben? Willst du es auf Deutsch oder auf Französisch? Und das war wirklich eine Frage. Heißt es jetzt, weil es aus der Weltschweiz kommt, dass wir es auf Französisch machen sollten, obwohl ich es auf Deutsch machen kann? Und aber okay, macht es auf Deutsch. Weil es geht ja wirklich so viel ums Verstehen, dass es einfach besser ist. Jetzt glaube ich weiterhin, dass, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen mich selbst überschätzen, aber ich glaube, dass ich nicht nur in Austauschprojekte bin, wo ich als Weltschweizer bezeichnet werde. Man weiß, dass ich, also ich, ja, okay, wirklich, okay. Man weiß halt, dass ich Deutsch rede, mein Gott. Ich glaube aber, ich war schon seit langem in der Deutschschweiz anwesend, weil ich eben Deutsch rede, das stimmt schon. Viele Weltschweizer Künstler kommen nicht über den Rüstigraben, weil sie nur Französisch arbeiten oder sogar eben nur Französisch reden.
Nehmen Sie es tatsächlich als, also gibt es diese Trennung wirklich? Jetzt jenseits der Sprache, gibt es eine kulturelle Trennung?
Ja klar, den Rüstigraben gibt es wirklich. Also ich merke es auch jedes Mal, wo ich Performances mache, entweder in die Deutschschweiz oder in die Weltschweiz, dass die Reaktionen extrem anders sind. Sind wirklich, und was die Leute interessiert, ist auch sehr anders. Und da merkt man wirklich, wie die Weltschweiz halt nach Frankreich schaut und die Deutschschweiz nach Deutschland, je nachdem. Ich merke es im Humor. Die Leute lachen nicht um dieselbe Sachen. Ich könnte jetzt nicht ein spezifisches Beispiel sagen, aber es ist wirklich da, wo ich es am meisten merke.
Wie das deutschsprachige Publikum auf Made in Paradise reagiert, wird sich bei den kommenden Vorstellungen in der Deutschschweiz zeigen. Und Jan Duyvendak wird sich weiterhin zwischen diversen Zuschreibungen bewegen. Einige davon sind nützlich, etwa wenn genreübergreifende Projekte in einer nach Genres geordneten Kulturförderung finanziert werden sollen. Andere Zuschreibungen sind zu hinterfragen, zum Beispiel wenn es um Herkunft oder kulturelle Identität geht. So wie es Jan Duyvendak und Omar Gayat in Made in Paradise gemacht haben. Sie lassen die Kategorien hinter sich, finden einen persönlichen Zugang zum Thema und sprechen über das, was wichtiger ist als Etiketten. Inhalt, Alltag, Bedeutung.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.